soweit mal und ich bin gefasst darauf, dass das nicht sehr viel Anklang findet, aber ich bin gerne dankbar für Kritik und Anregungen von Ihrer Seite. Soll ich leiten?
Ja. Ja, ich finde es zunächst mal ganz toll, vielleicht deshalb, weil ich vorher gesprochen habe. Aber von daher auch gleich eine Frage. Sie hat am Anfang mal so von einer Dreisprachigkeit, Griechisch, Hebräisch und Aramäisch, ausgegangen. Und nun sind ja Hebräisch und Aramäisch sehr eng verwandte Sprachen. Von daher wäre meine Frage, ist all das, was Sie hier beweisen können beim hebräischen Hintergrund, könnte man das nicht auch alles auf einen aramäischen Hintergrund beweisen? Müsste man da auch nicht eine Gegenprobe machen, ob ein aramäischer Hintergrund genauso denkbar wäre? Oder vielleicht sogar ein noch komplizierteres Modell, dass eventuell mal rein hypothetisch die Evangelientradition vielleicht auf einer mündlichen Stufe auf aramäisch geschah, dann in der verschrifteten vorsynoptischen Stufe hebräisch wurde und dann vielleicht im missionarischen Interesse dann in den kanonischen Evangelien dann griechisch übersetzt wurde. Oder natürlich, da wären zwischen diesen drei Sprachen noch andere Kombinationen denkbar.
Ja. Also da würde ich Ihnen völlig recht geben, das kann so komplex sein und noch komplexer. Das wissen wir nicht und es fehlen uns natürlich auch die Mittel, das nachzuweisen. Und das ist auch nicht das Ziel der Arbeit, um das eine oder andere nachzuweisen. Das heißt, es kann gut sein, dass es entsprechend viele aramäische Hintergründe auch gibt und dass das auch plausibel zu machen wäre. Das ist einfach eine methodische Beschränkung in meiner Arbeit, dass ich sage, es gibt viele Bücher über den aramäischen Hintergrund, aber sehr wenig bisher über den hebräischen Hintergrund, einfach weil diese Hebräischfrage sehr lange vom Tisch war. Deswegen konzentriere ich mich auf die Frage nach dem Hebräischen. Manchmal macht es Sinn, zum Beispiel an dieser Stelle haben wir alle Vergleichstexte, die wir haben mit dieser Beelzebul-Perikope, sind alle Vergleichstexte auf Hebräisch. Ähnlich war das beim Gleichnis vom Schalksknecht. Da haben wir ganz viele rabbinische Gleichnisse, die sehr ähnlich sind und die sind komplett alle auf Hebräisch. Und da würde ich sagen, da macht es einfach Sinn, mit dem hebräischen Text zu arbeiten und nicht mit dem aramäischen. An anderen Stellen wird das sicher anders sein und ist dann auch sicher gut.
Hat diese ganze Bindung der Klimawahl, da haben Sie angesprochen. Ich bin ganz ein persönliches Beispiel, ich bin als Hänseler Klimawahl aufgewachsen, nicht gleich französisch, sondern elsässisch französisch. Hat dann aber auch als Jugendlicher das gelernt, die deutsche Zeitung, dann im Weltalsatz, die gab es in einer deutschen Nation zu lesen. Im Grunde genommen bin ich bilingual, Englisch, Deutsch und Französisch. Französisch als Schulsprache weitergebracht, Englisch als die ursprüngliche Muttersprache und Deutschland als eine Schriftsprache, die mir wichtig ist, durch das Lesen weitergebracht
habe. Also Elsässisch, Deutsch ist Aramäisch, Hebräisch.
Dann natürlich, es ist keine reine Trennung der drei Sprachen. Die drei Sprachen werden irgendwo ein Stück weit von sich standen. Dort dann in der verschiedenen Sprache existiert. Das sind dann französische Wörter, das sind zum größten. Deutsche Schriftsprache ist sehr wenig drin, aber man weiß, man verspürt den Hintergrund oder die Verwandtschaft zwischen dem gesprochenen Elsässischen und dem, ich sage jetzt mal, hochdeutschen Schriftsprache. Das wird noch komplexer. Ich habe ja in Kurzheim gewohnt, das heißt an der Schweizer Grenze, und mir dann ganz klar bewusst von dem kleinen Mittel-Elsässischen aus Kulmar, hatte ich schon wieder Probleme im südlichen Elsass, weil was sie dort gesprochen haben, sich gewandelt gehabt und war nahezu überastrophisch. So, diese Komplexität der gesprochenen Sprache, die letztendlich eine sehr umwandelbare Sprache ist, macht es nochmal, denke ich, noch eine Frage schwieriger, inwieweit in Aramäisch auch nicht solch eine gesprochene Sprache gewesen, die umwandelbar ist. Thesis in dieser komplexen Sprache. Also, bilingual eigentlich, in dem Fall müsste man bilingual sprechen, weil es nicht anders ist, genau anders, wenn man dann schon macht. Auf alle Fälle müssen die Untersuchungen eigentlich, die sie machen, mit den deutschen Hintergrund parallel gemacht und der aramäischen gemacht werden. Es müsste gleich gemacht werden, und nicht da auch zur gleichen Zeit im aramäischen Kontext. Ich habe da methodisch Bedenken, wenn man rein ans Hebräische kommt. Da ist es viel komplexer. Man hat ja diese Mischung dann zwischen mischnäischer Sprache und mündlicher aramäischer gesprochener Sprache. Und dann letztendlich durch das Schulwesen, das ja zum Teil auch hellenistische Schulen und so weiter, nochmal die andere Komponente drin, die griechische Sprache natürlich dann auch ein Stück weit in der Sprache. Das ist schwierig, meine ich, hier genau zu ermitteln, wo der Sprachkontext ist.
Ja, ist richtig. Deswegen habe ich mir das auch nicht zum Ziel gesetzt. Aber zum Beispiel bei der Frage nach der Taufe, wie wird das konstruiert? Da ist es weniger die Frage nachzuweisen, dass da nun ein hebräischer Sprachhintergrund ist, sondern durch die Frage nach dem hebräischen Sprachhintergrund Aufschlüsse zu finden für die griechische Sprachform.
Ich weiß nicht, vielleicht die statistische Untersuchungen zeigen können, wenn eine größere Verbindung gegeben ist, statistisch wird man da, aber das analytische, die einzelnen Verbindungen auch zu zeigen und zuverlässige Schlussfolgerungen zu ziehen. Und jetzt nicht leicht, als wenn man statistische Funktionen und sowas nutzt, dass man da vielleicht doch klar eine Verwandtschaft nachweisen Dimensionen zu geben. Aber alleine Einzelbeispiele werden nicht
genügen.
There's a going accident of the choices we have today, but as a methodological decision, we've never seen anything from Qumran.
That is an accident of the choices of today. I have a lot of Qumran texts, but not concerning the Birzebu saying. But,
concern I have in relation to the sensitive to this issue of date, for the third example, perhaps this is a methodological choice too, is there not some kind of a place for traditional criticism or redactional criticism of these later texts to see what possibly could be relevant in contemporary 4th century?
Yeah. That is true, and I said in the introduction that we have a much more complex and yeah. So we have, this is why I chose this example where we don't have just one text, and we have to ask, you know, whether this text was known to Jesus or in the time of Jesus or not. But here we have a tradition that goes actually back into the Book of Jubilees and others that starts there. The binding of the strong is a very strong tradition that we find in earlier texts also, and then it's full blown in the rabbinic texts. And so what I try to do is to draw the map first and then to try to place the New Testament text on the map. So of course we cannot say there is a text here in some late rabbinical writing and then we have an analogy to the New Testament, and this by itself doesn't make a point.
For example, in Apocalypse 12, we see Michael the dreadful, and also Echal and
Michael.
I think this is the question of this is on the literal level or the conceptual level.
Yeah. This is what I said, that we have to take both into account. So my point is not to prove the literal level, but to take the probability of both. So there might be a literal Vorlage, there might be just a oral tradition, there might be just a conceptual background. I don't know. I'm asking just for the linguistic background in either case.
Zuerst.
Ja, gerade jetzt das Beispiel von der Trilingualität hat mich auch etwas inspiriert. Also unsere Kinder sind auch trilingual, also ihre Muttersprache ist Javanisch, ihre Vatersprache ist Deutsch und ihre Schulsprache ist Indonesisch. Und Javanisch und Indonesisch sind auch wahrscheinlich noch etwas weiter auseinander als Schriftdeutsch und Elsässerdeutsch. Und da habe ich zum Beispiel bei meinem Sohn mal festgestellt, als er in die Schule kam, da fiel ihm das indonesische Wort nicht ein, dann hat er das Javanische genommen, hat es dann aber indonesisch konjugiert, damit es eben etwas formeller und indonesischer klingt. Also von daher wäre auch die Frage, ob es vielleicht so etwas wie eine hebräisch-aramäische Mischsprache gegeben hat, aber die natürlich sicher nur als mündliche Sprache, die noch niemand, also genauso wenig wie meine Kinder sicher diese Mischsprache nicht irgendwo zu Papier bringen würden, so würde man eine solche Mischsprache sicher nicht irgendwo schreiben.
Doch, es ist zum Beispiel in der Literatur, wird das diskutiert im Zusammenhang mit den sogenannten hebräischen Worten, die auftauchen. Sabbata oder Golgatha. Ja? Und da ist eben die Frage, sind das aramäische Worte, sind ja Eigennamen, sind das aramäische Worte oder sind das aramaisierte hebräische Worte? Ja? Das heißt, also das sind Fragen, die auch diskutiert werden in der Literatur.
Ja. Herr Baltes, ich war ja anfangs sehr skeptisch, als ich das Thema gesehen habe. Und dann hat mir aber erstens Ihr glänzender Forschungsüberblick gefallen, der wirklich mal einen schönen Überblick gibt über alle beteiligten Frage- und Fragestellungen. Und dann hat mich eigentlich überzeugt Ihre Vorsicht und Umsicht, die Sie nun methodisch anwenden. Denn mein Skeptizismus bezog sich zunächst einfach darauf, nicht, ich habe meine Forschungen begonnen mit der Frage der sogenannten Semitismen. Die Semitismen bei Jesus, beziehungsweise es gibt ja auch diese Theorien, ein hebräisches oder aramäisches Markus-Evangelium und so weiter. Und dann versucht man das irgendwie zu rekonstruieren und lässt dann außen vor die Septuaginta, lässt außen vor die eigentliche Koine und behauptet dann, das ist ein Semitismus und es ist halt überhaupt keiner, weil es Vergleichbares gibt und so weiter. Und das alles machen Sie ja gerade nicht. Und deswegen reden Sie ja auch sehr vorsichtig vom hebräischen Hintergrund, der, wie Sie vorhin wieder schön gesagt haben, das kann eine Sache der Gedanken, der Gedankenwelt, der Ideen sein, das kann eine Sache der sprachlichen Formulierung sein, das kann eine Sache von einzelnen Motiven sein und so weiter. Ich muss sagen, dieser methodische Ansatz, der sehr offen ist, dadurch natürlich auch sehr schwierig und vage oft, aber diesen Ansatz halte ich für den eigentlich richtigen in dieser ganzen Frage. Und sowas kann mich dann doch überzeugen. Denn das gibt am Ende, läuft das doch hinaus auf die Frage oder auf den Versuch, den ganzen, jetzt sagen wir mal, semitischen Kontext, in dem Jesus steht, in dem die Evangelisten stehen, in dem das Neue Testament steht, in irgendeiner Weise zu konkretisieren, wo es nur irgend geht, aber mit der notwendigen methodischen Vorsicht. Und das wollte ich hier ausdrücklich gesagt haben. Das finde ich gut. Und wenn Sie in dieser Weise arbeiten, glaube ich, ist das sehr nützlich.
Aus Ihrem Mund nehme ich das als ein großes Kompliment.
Ein sehr schönes Plädoyer. In Matthäus 1,21 finden wir ja die Begründung für den Namen Jesus. Er hat jemand gesagt, dass er auf Aramäisch nicht möglich, also müsste der Engel zu Josef Jesus hier Hebräisch gesprochen haben. Können Sie es nachvollziehen?
Auch da müsste ich wieder jetzt, bevor man so ein Urteil macht, sehr ausführlich nachschauen. Das kann schon sein. Ich bin auf einige Stellen gestoßen, die eben nur im Hebräischen Sinn machen und nicht im Aramäischen. Das gibt es schon. Also in der Taufperikope ist das ein klassisches Beispiel. Da haben wir in den außerkanonischen Evangelien eine Tradition, dass Licht erschien bei der Taufe Jesu und in anderen Traditionen, dass Feuer erschien bei der Taufe Jesu. Und in manchen Traditionen beides nebeneinander. Und das erklärt sich aus dem hebräischen Nebeneinander der Worte O und Ur. O ist Licht und Ur ist Flamme. Und das macht im Aramäischen zum Beispiel keinen Sinn. Ja? An manchen anderen Stellen gibt es ähnliche Phänomene. Wenn man das nachweisen kann, dann kann man nur sagen, hier ist es ein Hebraismus. Das ist auch bei Dahlmann schon so, dass er das unterscheidet. Er sagt, an manchen Stellen sind es Aramaismen, an anderen sind es Hebraismen, an manchen sind es Septuagintalismen. Ja. Das ist alles möglich. Und eben auch das Phänomen von Non-Septuagintismen. Also quasi ein bestimmter... Es tut mir leid, aber vielleicht sagen Sie, wie es richtig wäre. Dann. Oh, okay. I thought you've heard about it. Also das Non-Septuagintismus ist halt das Phänomen, dass man dass man im griechischen Text einen hebräischen Hintergrund findet, der ausdrücklich nicht dem Septuaginta-Gebrauch entspricht. Ja, gerade bei Schriftzitaten auch interessant. Aber auch in anderen Quellen. Zum Beispiel der Gebrauch bei Lukas von Kai Genitor. Da hat Dahlmann geschrieben, also da müsste man eigentlich anfangen und daran kann man zeigen, dass Lukas sich nur am Septuaginta-Gebrauch orientiert. Wenn man aber genau hinschaut, hat Lukas drei verschiedene Versionen, Kai Egeneto zu verwenden. Und er konstruiert da, wo man annimmt, dass er mit Quellen arbeitet, also vielleicht ein aramäischer oder hebräischer Hintergrund ist, übersetzt er anders als da, wo er selbstständig formuliert. In diesem Fall hat er nämlich lässt er den hebräischen Hintergrund erkennen. Wenn er selbstständig formuliert, benutzt er das Kai Egeneto in einer griechisch korrekteren Weise. Das heißt, da kann man einen Unterschied bei Lukas feststellen. Also solche Sachen muss man untersuchen.
Herr Fies fand aber sehr schön unterschieden in seinem Aufsatz über die Septuaginta und Lukas.
Frag ich Sie gar nicht gerne nach, den habe ich nur
angelesen. Albert Wiesbrand. Und diese Aufsätze von Albert Wiesbrand sind ja erst vor einem oder anderthalb Jahren bei Moore Seebeck auf Englisch erschienen, damit man es jetzt endlich lesen kann. Das waren diese. Und da ist gerade zu dem Thema, finde ich, das Beste nachzulesen.
Werde ich Sie gleich nochmal nachfragen. Wir hatten gestern dieses Phänomen der Rede, der offenbaren Theophanie vor Paulus. Ja? Also, wo der Herr erscheint und auch in Hebräisch mit ihm spricht, was da steht, was in manchen Bibelübersetzungen schon mit Aramäisch übersetzt wird, ja, und dann ein Zitat aus der griechischen Literatur zitiert, was ja auch wieder so eine schwierige Sache ist. Und da muss man dem jetzt nachgehen, was ist das? Ist das entweder, hat sich da Lukas was ausgedacht, ja, oder ist das, wie gehört das zusammen? Und da fiel mir gestern Abend das Beispiel ein, wenn ich zum Beispiel, wir haben gestern den englischen Vortrag von Ihnen gehabt über Hope in Romans. Ja? Wenn ich jetzt heute auf Deutsch erzählen würde, was Sie gesagt haben, und ich würde sagen, er hat uns erzählt, dass Hoffnung, ja, ist das Pudelskern im Römerbrief. Ja? So, zum Beispiel. Ja? Dann würde jemand kommen und sagen, ja, das kann er nicht gesagt haben, weil das Pudelskern kommt aus Goethe. Ja? Das ist ein Deutscher, ist ein Germanismus. Aber ich habe quasi das, was er sagt, natürlich in entsprechender in deutscher Form quasi wiedergegeben, ein deutsches Idiom nutzen. Ja, das ist aber noch keine Aussage darüber, welches Idiom er benutzt hat. So. Oder die Rede des Paulus vor Felix. Da steht auch, er sprach zu ihnen in Hebräisch. Vorher hat er zu Felix, ist es Felix? Wie auch immer. Also Apostelgeschichte 22.
Nicht Felix, das Volk in Jerusalem.
Ja, aber mit dem Stand, er redet doch dort auch mit dem Stadtteil.
Es war immer entweder Felix oder Festus.
Und das, ja, jedenfalls, da ist ein interessanter Wechsel. Irgendwann sagt der, sagen wir mal, Felix zu ihm, kannst du etwa Griechisch? Das sagt er aber erst, nachdem die schon miteinander geredet hatten. Das heißt, er muss vorher in einer anderen Sprache mit ihm geredet haben. Welche war das? Ich würde vermuten Aramäisch. Das war eine Umgangssprache. So, und jetzt sagt er plötzlich was auf Griechisch zu ihm und er wundert sich, kannst du etwa Griechisch sprechen? Und jetzt fragt Paulus ihn, erlaubst du mir, dass ich mit dem Volk auf Hebräisch spreche? Das wird auch immer übersetzt mit Aramäisch. Aber an der Stelle macht es vom Narrativen keinen Sinn, weil er vorher auch schon mit dem Volk geredet hat und jetzt die Sprache wechselt. Weil das heißt nämlich dann, als sie aber hörten, dass er auf Hebräisch redete, wurden sie noch stiller. Das heißt, er muss vorher anders mit ihnen geredet haben und jetzt auf Hebräisch. Und hinterher fragt ihn nämlich der Statthalter nach dem Grund des Aufruhrs. Also der Statthalter hat offensichtlich nicht verstanden, was er gesagt hat. Also hier ist in dem narrativen Ablauf, muss man genau hingucken, welche Sprache, wahrscheinlich sind da alle drei Sprachen vorhanden. Ja? Und man muss genau gucken, was wird da eigentlich erzählt Man kann sagen, die ganze Geschichte hat sich nicht ereignet, aber man muss fragen, was will Lukas da eigentlich sagen? Im narrativen Ablauf sagt er offensichtlich, dass die am Anfang so miteinander sprachen, dass sie es alle verstanden. Dann Paulus mit dem einen auf Griechisch sprach, um sich dann den anderen auf Hebräisch zuzuwenden, was wiederum der griechisch sprechende und aramäisch sprechende Stadtteiler vermutlich dann nicht verstand, weil er ihn hinterher wieder fragt, was ist eigentlich dieser Aufruhr?
Das war der Oberst von der Truppe.
Oberst von der Truppe.
Gerade
nicht mehr
der
Tribun.
Der Tribun. Der nicht nahm.
Danke schön.
Claudius Lysias.
Ah, ja.
22 schreibt er ein
bisschen. Wenn ihr Werbung gefragt, wenn jemand Spitzelütsch spricht, spricht er Deutsch. Wenn jemand Elsasserütsch spricht, spricht er Deutsch. Geben wir einen mündlichen Kontext.
Ja.
Beide würden wahrscheinlich behaupten, der Elsasser und der Schweizer vor Jahren haben wir so etwas, dass sie Deutsch sprechen. In einem Rahmen, wo dann.
Und sie würden, wenn sie Literatur schreiben würden, vielleicht, obwohl sie eigentlich muttersprachlich Schweizerdeutsch sind, würden sie vielleicht das sogenannte Hochdeutsche, was ja heute Standarddeutsch heißt, benutzen. Ja? Also so, das sind alles ganz komplexe Zusammenhänge.
Lässt sich das irgendwie beschreiben, wie sich das, was du jetzt machst, zu dem verhältst, was Schlatter in seinem Johannes- und Matthäus-Kommentar gemacht hat, der ja auch recht freihändig aus rabbinischen Quellen dann semitisches Material herangezogen hat. Immer das Gefühl hatte, das ist interessant, aber das müsste man ja mal weiterentwickeln und mal genauer machen und so, aber wer hat das gemacht? Machst du das?
Niemand hat das gemacht.
Also es ist interessant, was ich eben daran ausgesetzt hätte, wäre, dass es zu vereinzelt, das sind eben immer einzelne Begriffe und das ist eben damals noch nicht so diesen traditionskritischen Zugang zu den rabbinischen Texten. Das heißt, es gibt einfach, da ist eine Parallele und dann wird die herangezogen. Was ich versuche, ist schon, also sagen wir die Idee aufzugreifen, aber ein bisschen systematischer ranzugehen, zu sagen, wir müssen erstens mal die Parallelen werten, es ist einfach nur irgendeine Parallele oder irgendeine motivgeschichtliche Tradition, die sich nachweisen lässt. Eben wirklich nachweisen, was ist im Hebräischen möglich oder nicht möglich und eben mit ganzen Texten zu arbeiten, wo dann auch, das ist nämlich auch das Spannende, dass man gerade früher sich sehr auf die Jesusworte konzentriert hat und versucht hat, Jesusworten und zu gründen, aber wenn man den ganzen Text nimmt, dann muss man eben auch die redaktionellen Überleitungen und er sagte zu ihnen oder solche Sachen, muss man eben auch gucken, sie aber beschlossen, gegen ihn einen Rat zu halten und solche eigentlich inhaltlich unwichtigen Sätze auch auf den Hintergrund zu befragen. Und dann kommt man manchmal zu etwas, sagen wir mal, systematischen Ergebnis. Aber ich finde im Prinzip, also ich arbeite viel mit Schlatter, einfach um auf Dinge aufmerksam zu werden.
Ich glaube, wir müssen eine neue Figur annehmen.
Es gibt noch Ansagen wahrscheinlich. Ansagen und Schlussworte. Ja, es gibt doch wahrscheinlich noch Schlussworte, nehme ich an.
Ja, ich würde
noch ein Schlusswort sagen. Echt? Also, ich würde jetzt erstmal sagen, Joel hat auf jeden Fall noch sein Statement.
Ja, das ist vielleicht ganz schnell. Entweder habe ich nicht genau zugehört oder ich meine, der Titel spricht ein bisschen mehr aus, was rauskam. Also nicht nur synoptische Vergleich, sondern Schlüssel zur synoptischen Frage. Und
also ganz kurz geantwortet, Schlüssel ist, ich habe nach dem richtigen Wort gesucht. Schlüssel heißt nicht der Schlüssel, sondern als ein methodischer Schlüssel, also einer von möglichen methodischen Zugängen, um synoptische Entscheidungen zu treffen über Zusammenhänge. Und bisher bei meinen Untersuchungen ist tatsächlich rausgekommen, dass die alte These von der Matthäus-Priorität unter dem vielleicht hebräischen Matthäus-Evangelium vielleicht doch nicht so unplausibel ist und sich vielleicht etwas davon wiederfindet. Es geht in Richtung einer proto-matthäischen Theorie, aber ich will gerade diese Theorie nicht entwickeln und auch nicht beweisen, sondern ich würde sagen, ich versuche Aussagen zu machen an den einzelnen, es ist auch eine Frage des methodischen Zugangs an die synoptische Frage, ob ich vom großen System her komme und das im Kleinen wiederzufinden suche. Ich versuche den umgekehrten Weg zu gehen, ich versuche an einzelnen Texten zu arbeiten und die Ergebnisse dann den übrigen Forschern vorzulegen und zu sagen, so, das sind die Untersuchungen am Einzeltext, eine Theorie könnt ihr daraus machen. Aber es geht in die Richtung, dass Matthäus manchmal doch ursprünglicher ist, als man immer dachte.
Das ist ein Indizienbeweis.
Genau.
So, nochmal vielen Dank für dieses fünfte Referat.